Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Und am Mikrofon begrüßt Sie ganz herzlich Angela Gutzeit. Wir stellen Ihnen heute ein Skandalwerk der französischen Konzeptkünstlerin Sophie Calle vor. Das Adressbuch, so der Titel. Die Texte, veröffentlicht in der Zeitung Libération, hatten in den 80er Jahren für reichlich Wirbel in Frankreich gesorgt und die Künstlerin über Nacht berühmt gemacht. Nun liegen sie als Buch auf Deutsch vor. Wir kommen gleich darauf zurück. Zunächst verdient unsere Aufmerksamkeit der Schweizer Schriftsteller und Kunsthistoriker Paul Nison. In wenigen Tagen, am 19. Dezember, wird er 90 Jahre alt. Nison lebt seit 1977 als freier Autor in Paris. Seine hoffnungsvolle Karriere begann 1962, als Nison zu Gast bei der Gruppe 47 in Berlin war. Dort, im Kreise von Schriftstellerkollegen wie Günter Grass, Martin Walser und Ingeborg Bachmann, las er aus seinem zweiten, noch unveröffentlichten Text, Canto, einer wilden, avantgardistischen Prosa, die 1963 dann als Buch erschien. Ein Autor mit hohen Auflagen ist Nison aber nie geworden. Dafür ist er einfach zu speziell. In seiner anspruchsvollen Prosa kreist dieser Schriftsteller zumeist um sich selbst, um seine Erfahrungen, Leidenschaften und Ängste. Zu Paul Nisons 90. Geburtstag ist Canto nun von Suhrkamp wieder neu aufgelegt worden. Matthias Kussmann zu Werk und Autor.
1960 kommt Paul Nison mit einem Stipendium nach Rom. Der Schweizer Kunstkritiker, Museumsassistent und Familienvater ist 30 und fühlt sich wie in Ketten, schreibt er später. Eigentlich will er freier Autor sein. Das Jahr in Rom verändert sein Leben.
Rom sehe ich als meine schriftstellerische Geburtsstadt an. Die Weltstadt war die Welt und ich lief darin herum, als hätte ich keine Geschichte. Als liefe ich auf das Leben zu, ein Anfänger.
Nison lässt sich treiben, ist berauscht von der Stadt, fühlt sich frei und lebendig. Zurück in der Schweiz wird er leitender Kunstkritiker der Neuen Zürcher Zeitung. Das geht nicht gut. Bei einer Dienstreise nach Barcelona sucht er wieder nach gesteigertem Leben, hat eine Affäre, versagt in Bars, verpasst Termine. Als er zurückkehrt, verlässt ihn seine Frau. Er kündigt bei der Zeitung und beginnt Canto zu schreiben, das Buch über sein römisches Jahr. Paul Nison wurde am 19. Dezember 1929 in Bern geboren. Jetzt gibt es zum 90. Geburtstag eine Neuausgabe des Canto bei Suhrkamp. 1962, als der Verleger Siegfried Unselt das Manuskript liest, hält er Nison für ein Genie.
Auf einmal war ich zum Schriftsteller geworden, der von einem der besten Verleger der Welt bezahlt wurde. Es war, als hätte ich einen Hollywood-Vertrag unterzeichnet. Ich hatte mein kleines Auto, ich hatte mein Atelier, es war der Anfang. Und es war herrlich.
Canto erscheint 1963, 4 Jahre nach Nisons eher unauffälligem Debüt mit Prosa-Skizzen, die gleitenden Plätze. Doch Canto ist ein Paukenschlag. Das Buch hat keine Gattungsbezeichnung. Canto heißt italienisch Gesang und der hochmusikalische Text besingt Rom tatsächlich. Es gibt keinen Plot. Der Autor reiht assoziativ Wahrnehmungen, Erlebnisse und Gedanken aneinander. Details der Stadt ziehen vorbei, Passanten, es gibt Begegnungen mit Frauen, auch mit Prostituierten. Nison schreibt sich in einen Rausch, spielt exzessiv mit Sprache, Klang und Rhythmus.
Ja, ich war in der Stadt und die Schauplätze, die Plätze hatten mich. Die ließen Flügel schlagend sich nieder, fächerten, spritzten ihre Essenzen aus über mir, legten mir ein ihre Schatten, gossen Leiern, Lachen, Hallen aus über mir. Und ihre Stille, die warfen ihre Lassos um mich, die führten mich umschlungen in immer andere Umschlingung, in ihr Tagwesen, ihr Nachtwesen, ihre Schlupfwinkel, ihre Demutwinkel, ihre Trunkenheit.
Die Hauptfigur, mal ein Ich, mal ein Er, ist wie der Autor Stipendiat in Rom. Er treibt durch die Stadt, schreibt und reflektiert sein Schreiben. Er formuliert ein Programm, dem Nison, von Ausnahmen abgesehen, sein ganzes Werk lang treu bleibt.
Keine Meinung, kein Programm, kein Engagement, keine Geschichte, keine Fabel, keinen Faden. Nur diese Schreibpassion in den Fingern. Schreiben, Worte formen, Reihen, Zeilen. Diese Art von Schreibfanatismus ist mein Krückstock, ohne den ich glatt vertaumeln würde.
Nison will durch Sprache Wirklichkeit schaffen. Erst geschriebenes, ästhetisiertes Leben ist gelebt. Er beschäftigt sich in den 50er, 60er Jahren mit Action Painting und Haschismus. Für ihn die künstlerischen Formen der Zeit. So schafft er mit Canto eine neue literarische Form, eine Art schreibendes Action-Painting. Wie Jackson Pollock Farbe auf die Leinwand spritzt, lässt Nison die Sprache frei. Allerdings überarbeitet er den Text, feilt an Klang und Rhythmus, ohne ihm den spontanen Gestus zu nehmen. Dieser Gestus und das Rauschhafte, Assoziative zeichnen Canto aus. Doch das Buch wird kein Erfolg.
Mindestens 10 Verlage hatten eine Option für Übersetzungsrechte gekauft und haben sie später nach dem Verkaufsmisserfolg in Deutschland zurückgegeben. Trotz der Publizität und der vielen Artikel wurden von dem Buch damals nur 1500 Exemplare verkauft. Damals war es eine entsetzliche Enttäuschung, ein Sturz aus großer Fallhöhe.
Für avantgardistische Bücher wie Canto gibt es Anfang der 60er Jahre kaum Leser. Die sind an Realismus, magischen Realismus und Sozialkritik gewöhnt. Nicht an Texte, die Sprache geradezu exzessiv feiern, aber wenig erzählen. Doch die helle Feier Roms ist nur eine Seite der Medaille. Das Buch ist auch von dunklen Passagen durchzogen, die von Nisons Herkunft handeln. Der Protagonist ist wie der Autor in kleinbürgerliche Enge in Bern aufgewachsen. Als Kind einer Mutter, die eine Pension führte, und eines russischen Immigranten, der früh starb.
Vater auf der rauchigen Fotografie, Vater im runden Kragen und salopp langen Sakko, Vater unter herrlichem Hut mit der trostlos geschwungenen Krempe, Fremder, du, aufgenommen im Park jener Stadt, die durch dich meine Vaterstadt wurde.
Nisons Protagonist will sich dem Vater nähern, um seine Herkunft besser zu verstehen. Vergeblich. In den paar Fotos und Erinnerungen kommt er ihm nicht bei. Auch auf das Ende der Ehe und die gescheiterte Redakteurskarriere wird angespielt. Im römischen Institut, bei dem er Stipendiat ist, notiert er:
Hier in der Bibliothek, im kalten Rahmen des Marmors, den die Bücherwände mir nicht verbergen, unter grün geschirmtem Leselicht, stelle ich fest, dass ich austrat.
Er tritt aus der bürgerlichen Karriere aus, lässt die Ehe hinter sich und will hier und jetzt im Leben ankommen. In Rom, im Schreiben, auch in Frauen, wie es heißt. Dort kann er das Leben immer wieder fassen, doch nur momentlang.
Das sind so Minutenplätzchen. Da lebt man auf, lebt minutenlang im Licht und die Säule der Lebenslust steigt. Dann klappt die Altväteruhr den Klappdeckel zu, klappt zu, dunkel wird's. Lebenspflästerchen, Platzinselchen im Schwarzen, das keine Farbe ist, nur Abgrund.
So ist Canto nicht nur Gesang, es geht auch um einen, der das ganze Leben fassen will und selbst im lebendigen Rom scheitert, in Fremdheit und Einsamkeit zurückfällt. Ein Muster, das in Nisons Werk später wieder auftauchen wird. Nach dem Misserfolg des Canto arbeitet er erneut als Kunstkritiker. Erst in den 70er Jahren meldet er sich literarisch zurück, experimentiert mit fast meditativer Prosa, Erzählung und realistischem Roman. 1977 bricht er in einer existenziellen Krise alle privaten und beruflichen Brücken in der Schweiz ab. Er zieht fast mittellos nach Paris, um dort endlich als freier Autor eine ästhetische Existenz zu leben. Im Roman »Das Jahr der Liebe« heißt es über Paris:
»Nimm mich an, bring mich hervor. Wenn ich die Angst überwand, wenn ich schreibend in den Wald hineinginge, wenn ich mich am Schreiben festklammerte und nicht nachließ, wenn ich solchermaßen zu mir und zum Leben käme, dann würde es nicht ein Überleben, sondern ein neues Leben sein.«
Das Jahr der Liebe erscheint 1981. Es ist der Durchbruch zur eigenen Form, zum eigenen Stil. Wie in Canto gibt es keinen durchgängigen Plot, doch Nison findet zu lose gereihten Erzählpassagen. Die Sprache ist wieder musikalisch, die Bilder sind anschaulich, Paris wird so lebendig wie damals Rom. Doch der Autor will nicht mehr um jeden Preis auftrumpfen. Aus dem wilden literarischen Action-Painting ist Jazz geworden, mit Abtempo und coolen Passagen. Nisons Thema ist sein Leben, sind seine Erfahrungen. Er entwirft schon in den 70er Jahren ein Genre, das heute Autofiktion genannt wird. Autoren wie Karl-Ove Knausgard finden damit Millionen Leser. Nison, der viel besser schreibt, nicht.
Das ist mir total egal, solange ich überleben kann. Ich war mir sehr früh bewusst, dass ich kein populärer Schriftsteller bin und dass überhaupt das wirkliche Lesen nur von einer Minderheit praktiziert wird.
Paul Nisow ist im deutschsprachigen Raum trotz vieler Auszeichnungen wenig bekannt. Er wurde als Egomane kritisiert, auch seine Feier des Sexus wurde moniert. In Frankreich liebt man ihn dafür. Mit 90 Jahren blickt er auf ein umfangreiches Werk zurück. Nach dem Jahr der Liebe erschienen weitere Romane und Erzählungen über sein Pariser Alter Ego. Dazu eine Reihe von Essays und 5 Journale. Tagebuchartige Aufzeichnungen, die sein Leben und Schreiben begleiten. Auch sie sind Literatur.
Matthias Kussmann zu Paul Nisow, der in wenigen Tagen seinen 90. Geburtstag feiert, und zu seinem frühen Prosaband Kanto. Das Buch vom Surkamp Verlag wieder aufgelegt hat 255 Seiten und kostet 20 Euro. Sophie Kall ist eine der berühmtesten französischen Konzeptkünstlerinnen mit Ausstellungen in den großen Häusern der Welt. 1953 in Paris geboren, arbeitete sie zunächst als Barfrau und Striptease-Tänzerin und folgte den Moden und angesagten ideologischen Angeboten der 60er und 70er Jahre. Sie war Hippie, Kommunardin, Maoistin und Weltenbummlerin. Von diesen Reisen nach Paris zurückgekehrt, begann Kalls Aufstieg als Künstlerin Ende der 70er Jahre. Eine wichtige Rolle in ihrem Werk spielen dabei nicht nur Fotos, sondern auch das geschriebene Wort und Interviews. Wobei viele ihrer Projekte einen ausgesprochen voyeuristischen oder auch selbstbezogenen Charakter haben. So ließ sie sich zum Beispiel selbst von einem Detektiv beschatten und stellte die Ergebnisse ihren Tagebucheinträgen aus dieser Zeit gegenüber. Im Herbst 1983 machte Sophie Kall mit einem Projekt Furore, das sie in Frankreich in die Schlagzeilen brachte. Unter dem Titel »Das Adressbuch« ist es nun in deutscher Übersetzung erschienen. Marie-Louise Knott stellt es vor.
In ihrer Jugend reiste Sophie Kall um die Welt. Als sie 1979 wieder in Paris war, tat sie, was sie unterwegs gelernt hatte. Ausgestattet mit einer 35mm-Kamera und einem Notizbuch, strich sie durch die Stadt und heftete sich an die Fersen irgendwelcher Unbekannter, die sie klammheimlich beobachtete und fotografierte. Nach einer Weile verlor sie ihre Stadtführer wieder aus den Augen und folgte anderen. So entstand ihr erstes Kunstwerk, das ihrem Vater, einem Kunsthändler, imponieren sollte und ihn tatsächlich auch begeistert haben muss. Dem Konzept, für ihre Kunstwerke als Trigger den Zufall sowie fremde Energien zu nutzen, ist Sophie Kall treu geblieben. Auch dem Konzept, eine leicht geheimnisvolle Spannung von Text und Foto zu erzeugen. Die Fotos suggerieren Authentizität, die Texte konstruieren Zusammenhänge. Einmal lässt sie sich in Venedig als Zimmermädchen engagieren, durchsucht und fotografiert die Habseligkeiten der Hotelgäste und erfindet Geschichten dazu. Ein andermal macht sie den schnöden Abschiedsbrief eines Geliebten zu Kunst. Wie soll man sonst mit dem Schmerz klarkommen? Ihre Welt ist alltäglich, in ihrer Einfachheit hat sie beinahe etwas Verwunschenes. Umso größer sind die Dramen, um die es geht. Liebe, Tod, Verlassenheit, Scheitern. Sophie Kall macht private Momente lustvoll groß. Sie nehmen sich den Raum, den wir ihnen gewöhnlich nicht geben. So betrachten wir sie, wie neu. In der Arbeit Adressbuch nun, entstanden 1983, findet Sophie Kall, wie sie erzählt, im Juni des Jahres auf der Straße, oder war es in einem Bistro, scheinbar zufällig ein recht abgenutztes privates Adressbuch. Statt es liegen zu lassen, nimmt sie es an sich, kopiert es und sendet das Original an den Besitzer. Die Idee zum Kunstwerk ist geboren. Vor kurzem hatte die Zeitung Libération ihr für den Sommer eine Kolumne für eine Fortsetzungsgeschichte angeboten. Nun beschließt Sophie Kall, die im Büchlein verzeichneten Personen anzurufen und sie nach ihrer Beziehung zu Piaget zu befragen, um, wie sie sagt, den Besitzer des Adressbuchs durch die Beschreibungen seiner Freunde und Verwandte zu porträtieren. Kann man herausfinden, wer einer ist, ohne ihn zu treffen?
Ich blättere durch das Adressbuch. Hin und wieder stehen neben den Kontaktdaten Notizen oder Bemerkungen in Klammern. Ich sehe ein paar Ehemann von, Frau von, einen Transvestiten, einen schwarzen Schauspieler, guter Komiker, einen Othello V2. Ist die Person verstorben, so streicht Pierre D. nicht ihren Namen aus. Er schreibt daneben, gestorben im, unter Angabe des Monats und des Jahres, nicht des Tages. Wurde ein Kind geboren, schreibt er die Vornamen des Kindes unter die der Eltern. Diese Hinzufügungen macht er am liebsten mit rotem Kugelschreiber. Auf der letzten Seite steht etwas abseits unten rechts ein Satz: Der schnelle braune Fuchs springt über den faulen Hund.
Am Telefon nennt sie keinen Namen. Einzelne der Eingetragenen reagieren abweisend, andere drohen ihr. Doch die meisten sind auskunftswillig. Kyle trifft sie, nennt ihnen den Namen des Adressbuchbesitzers und macht die Interviewten auf diese Weise zu Mitwirkenden, ja Komplizen des Kunstprojektes. So entstehen, verteilt über den Zeitraum vom 1. August bis zum 4. September 1983, 28 Zeitungskolumnen. Die Erzählungen handeln von Gedanken, Marotten, Freundschaften und Liebschaften eines klugen, jedoch offensichtlich nicht besonders erfolgreichen Filmkritikers und Dokumentarfilmers der 68er-Generation. Jede Begegnung mit einem Informanten wird detektivartig protokolliert mit Namenskürzeln und Uhrzeitangaben des Treffens. Der hier und da schamvoll eingeräumte Zweifel, darf ich das eigentlich, scheint eher rhetorischer Natur. Die Fotos stammen von den Orten der jeweiligen Begegnung, so heißt es. Doch ob der abgewetzte Lederclubsessel wirklich der ist, in dem Pierre D. so gerne sitzt und Zigarre raucht, wenn er Miriam V. besucht, wissen wir nicht. Viele Informationen und Sätze wie »Der Mann ist eine Wolke in Hosen« berühren unangenehm und dennoch liest man weiter, bedrückt, längst zum Mitvoyeur geworden.
Er ist ein Gourmand. Er isst immer auf. Das hat nichts mit Hunger zu tun. Eher eine Frage der Haltung. Eine andere typische Eigenschaft von ihm ist, dass er am Tag nach einer Verabredung oder einem Abendessen anruft, um sich zu bedanken, um zu sagen, dass es schön war. Wenn er irgendwo hinkommt, entschuldigt er sich. Man merkt, dass er während der ersten 30 Sekunden nichts mit sich anzufangen weiß. Er hat sich ein gewisses unterwürfiges Zeremoniell angewöhnt. Bitte entschuldigt. Seid ihr sicher, dass ich euch nicht störe? Wenn er eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlässt, ist sie immer sehr konfus. Es fällt ihm schwer, auf den Punkt zu kommen. Er braucht mehrere Anläufe.
So sehr Sophie Kyle versucht, sich bei den Freunden des Ausspionierten zu versichern, dass ihr Projekt ganz nach seiner Fasson sei, der Adressbuchbesitzer mit dem Klarnamen Pierre Baudry ist, als er am Ende des Sommers von einem längeren Lappland-Workshop zurückkehrt, wen wundert's, entsetzt über solche Transgression, über solch ein Eindringen in seine Privatsphäre. Um dem, in seinem Recht Verletzten, eine Stimme zu geben, stellte Libération dem Geschädigten damals eine Seite zur Verfügung, auf der er, neben einer wütenden Replik, ein Nacktfoto der Künstlerin veröffentlichte, aufgenommen in einer Striptease-Bar, in der Sophie Kyle früher gearbeitet hatte. Der Skandal war perfekt. Er machte Sophie Kyle schlagartig bekannt, denn die französische Gesellschaft liebt solche Affären. Pierre Baudry jedoch verweigerte ihr die Begegnung. Man einigte sich schließlich, dass das Werk bis zu seinem Tode nicht gezeigt werden durfte. Doch wann ist einer tot? Und hat einer danach noch Schutzrechte? Von heute aus gesehen zeigt die Arbeit das Adressbuch zuallererst, dass die Debatten um den Schutz der Person, die wir in den Zeiten von Facebook und Shitstorm und Datenmissbrauch verstärkt führen, nicht ganz so neu sind. Text und Bild des Werkes sind für die Surkamp-Publikation aus dem ästhetischen Kontext der Zeitungsseite herausgelöst worden. Doch das Opfer kommt nicht zu Wort, da Pierre Baudry 2005 starb. So kann sich Sophie Kyle heute hinwegsetzen. Und sie tut es. Die Kunst, sie ist frei. Sie transzendiert die Wirklichkeit. Aber sie ist nicht sakrosankt. Nicht erhaben über diese Welt, die wir miteinander teilen.
Marie-Louise Knott zu Sophie Kyles einstigem Skandalwerk Das Adressbuch. Erschienen ist es im Surkamp Verlag in der Übersetzung aus dem Französischen von Sabine Erbrich. 106 Seiten, 22 Euro. Das war's von uns. Außer Spesen nichts gewesen, heißt es gleich nach den Nachrichten bei Forschung aktuell. Da wird es in einem Gespräch um den gerade mühsam beendeten Klimagipfel in Madrid gehen. Und hier an dieser Stelle verabschiedet sich jetzt von Ihnen Angela Gutzeit.